welche die Wache, der damalige Kosmos, das damalige Weltall, vom Wasser überschwemmt unterging. Die, also bitte, die Himmel und erste Erde bildeten einen ersten Kosmos, ein erstes Schöpfungsweltall Gottes. Aus Wasser geschaffen und in einer riesen kosmischen Wasserkatastrophe untergegangen. Vom Wasser überschwemmt untergehen. Jetzt, die jetzigen Himmel aber, bitte. Ist jetzt klar, dass schon einmal Himmel und Erde und eine Erde waren, vor den gegenwärtigen Himmeln und der gegenwärtigen Erde. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer behalten, auf den Tag des Gerichts und so weiter.
Das ist aber nicht die Sintflut.
Ja, ich habe ja gesagt, die Himmel und die Erde.
Ja,
Himmel. Eine ganze erste Schöpfung, ja bitte. Die Sintflut kommt dann erst noch dran.
Ja.
Petrus erwähnt die auch ganz separat. So, das wäre hier
eben kurz schematisch dargestellt. Wenn wir lesen, aus Wasser, durch Wasser, durch sein Wort, hat Gott eine erste Schöpfung geschaffen, ließ diese erste Schöpfung in einer riesen, nicht nur globalen, sondern universalen Wasserkatastrophe untergehen. Und jetzt denken wir daran, wie heißt unter den etwa 100 Atomen oder Elementen der Physik das erste Element? Der erste Baustein in der Schöpfung mit einem Proton und einem Elektron heißt Wasserstoff. So. Stimmt's also? Fängt so an. Wasser. Wenn nun wir eingeführt werden in Begriffe wie folgt: Grundlegung der Welt, Grundlegung des Kosmos, der Schöpfung oder Anfang der Beginn der Zeitalter, Beginn, Anfang der Äonen. Vom Anfang der Äonen an oder von Grundlegung der Schöpfung an. So. Was heißt das? Das heißt nun wirklich, wie wir Bauleute das kennen, wie wir das bildlich ausdrücken, da erfolgte durch den Sohn Gottes nach dem Bauplan des Vaters der erste Spatenstich zu dieser ersten Schöpfung.
Also der jetzigen Schöpfung?
Nein, nein, der ersten Schöpfung, sage ich. Nicht der jetzigen. Das Grundlegung bedeutet erster Spatenstich, wie wir sehen werden, von jedem Werk, das Gott je geschaffen hat. Erster Spatenstich, wir verstehen uns doch, was das heißt. Ja. Da wollen wir gleich hier stehen bleiben, weil ich seinerzeit ein Schüler von Bruder Knoch war und von Pfarrer Böhmerle hier und von Professor Stolter und wie die Brüder alle heißen mögen, als Jüngling im Glauben. Ich bin dann etwas älter geworden und wie er ja ohne Zweifel merkt, habe ich etliche Semester hinter mir und durfte dann ein wenig selbstständig werden in den Forschungsergebnissen in der Schrift. Viele von uns wissen, wie Bruder Knoch den Begriff Katabole sieht und auslegt. Da bin ich nun etwas anderer Überzeugung. Ich darf dazu gerade ein paar Worte sagen. Ja, zuerst, Bruder Knoch versteht unter dem griechischen Wort Kata, das heißt herab, und Bolein werfen. Er nennt das einen Niederwurf oder Herabwurf und sagt, das kann nur die erste Katastrophe der ersten Schöpfung sein, die Gott nun in dieser Wasserkatastrophe niedergeworfen hat, nicht? Begreiflich. Aber, jetzt kommt mein Aber. Das heißt, Katabole ist nicht ein Niederwurf in Form einer Katastrophe, sondern wenn wir zum Beispiel denken an das Wort des Apostels Paulus, so habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Nicht? Gemeint ist Golgatha, nicht? Als Grundlegung für die Erlösung und Schaffung einer neuen Schöpfung. Nicht? Ja. So habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Und hier ist das Wort Grund genau das gleiche wie bei Grundlegung der Schöpfung. Das Wort Grund heißt Themelios, und beide Worte sind an diesen beiden Stellen, aber noch nicht genug. Wir kennen das Wort in Hebräer 6, wo man liest, wir sollten der Zeit nach schon Lehrer sein und sind immer noch in welcher Stufe hängen geblieben? Als Säuglinge, die Milch bedürfen. Und fährt dann weiter, so lasst uns nicht weiterhin was tun. Immer wieder nur einen Grund legen. Nicht? Und da steht wieder das gleiche Wort. Nicht? Grundlegen. Ist das eine Katastrophe, wenn man einen Grund legt da? Nicht? Auch nicht. Nicht? Jetzt kommt aber das Wunderbarste. Im Glaubenskapitel Hebräer 11 erscheint die Glaubensmutter, die Herrin Sarah, das Weib Abrahams. Die war ja über ihr Alter hinaus. Von Gott befähigt worden, zu was? Jetzt heißt es, ich rede jetzt Griechisch, ein Wort. Durch Glauben empfing selbst Sarah über das Alter hinaus Kraft zur Katabole eines Samens. Ist das eine Katastrophe? Das ist ein allerheiligster, stiller Vorgang, nicht? Sie wurde fähig, einen Samen zu empfangen. Dieser Same wurde hineingelegt in ihren Mutterschoß. Um das geht es hier. Das ist Katabole. Biologischer Art, nicht? Und das Gleiche ist bautechnischer Art oder für irgendein Werk. Der erste Spatenstich ist Katabole. Katabole ist nicht herunterschmeißen aus Wut oder aus Zorn oder so etwas, sondern wir merken jetzt genau das Gegenteil. Hinablegen, bitte. Wenn wir ein Bauwerk beginnen, dann wird zuerst die Baugrube ausgehoben, bis wir guten Grund finden. So. Was geschieht dann? Jawohl. Ein Fundament wird ja immer nicht in der Höhe der Luft irgendwo hingehängt, sondern immer in die Tiefe hinabgelegt. Auf möglichst tiefen, sicheren Grund. Das ist das Kata hinab. Und Bolein heißt nicht werfen in dem Sinn, sondern es, an vielen Stellen ist das Wort Bolein auch sorgfältig hinsetzen, hinlegen. So, genügt. Also, unter Grundlegung, wir werden es in anderen Zusammenhängen jetzt noch sehen. Beginn der Schöpfung Gottes, gleichzeitig Beginn Gottes durch den Sohn Jesus Christus, sein erstes Werk zu tun. Hebräer aufschlagen. Hebräer 4. Da haben wir den Gegensatz von Ruhe Gottes und Werken Gottes. Vers 3. Mitte, so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Jetzt kommt eine Nebenbemerkung, die sehr wichtig für uns, grundlegend wichtig für uns. Obwohl die Werke Gottes von Grundlegung der Welt an geworden sind. Also, wann begann Gott sein erstes Werk? Als er den Grund zu seiner ersten Schöpfung legte. Gibt es etwas, das vorhanden war vor Grundlegung der Welt? Wie? Aber Schwesterchen. Gab es etwas Vorgrundlegendes? Ja, keine Schöpfung, sehr gut, das meint sie ja. Gab es nichts. Da gab es kein Werk Gottes. Aber was war vorhanden vor Grundlegung der Welt? Vater, damit sie die Herrlichkeit erkennen, die ich bei dir hatte, wann? Vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott den ersten Spatenstich zur Schöpfung gemacht hat. Bevor Gott sich entschlossen hat, überhaupt als Werktätiger sich zu betätigen. Verstehen wir? Die Werke, der Begriff Werke existierte vor Grundlegung der Welt auch im Vokabularium Gottes nicht. Sehen wir etwas? Weiter. Auf dass sie die Liebe erkennen, Vater, mit der du mich geliebt hast, wann? Vor Grundlegung der Welt. Und was ist dort auch noch passiert? Vor Grundlegung der Welt. Da hat er mich in meiner Not zappeln sehen, nicht? Haben wir ja gelernt. Vor Grundlegung der Welt hat er alle unsere Herzen und Gedanken schon erforscht und erkannt. Und hat gedacht, ja, der da. Wenn ich dem nicht einfach in Gnade begegne, dann ist der Fall hoffnungslos. Ne? Ja. Was ist passiert vor Grundlegung der Welt? Hat er uns in dieser Liebe, womit er den Sohn liebte, auserwählt vor Grundlegung der Welt? Also erstens in einem Zeitpunkt, da es noch keine Zeit gab, nicht? Zu einer Zeit, wir müssen ja so reden, nicht? Da es überhaupt noch keine Werke, nicht mal Werke Gottes gab. Verstehen wir jetzt den Apostel Paulus, wenn ihm geoffenbart worden ist, dass wir vor Grundlegung der Welt auserwählt worden sind, allein aus Barmherzigkeit und Gnade? Wo das, der Begriff Werke noch gar nicht existierte, dass er sagte, bitte, aber was eure, unsere Auserwählung betrifft, bitte, ja nicht mit Werken antreten. Denn als ihr auserwählt wurdet im Herzen Gottes, kannte Gott selbst noch nichts von Werken. So. Wir bleiben stehend in diesem vierten Kapitel und lesen, um was es eigentlich geht. Gott. Wir lesen von Vers 9 an. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Das heißt, Gott ruft immer wieder, wendet euch zu mir, nehmt meine Gnade an und so weiter. Kehret um zu mir. Dann werden die Herzen verstockt, die es hören. Was macht Gott? Er wartet wieder 7 Zeiten und dann hat er wiederum einen Tag bestimmt, wo er wieder sagt, heute aber, wenn ihr heute meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Etliche Wochen kommen dazu, andere verstocken weiter. Was macht Gott? Hat er Zeit? Hat nicht nur Zeit. Er wartet wieder 7 Zeiten, dann fängt er wieder an. Aber gell, heute. Ja. Unterdessen ist denen so langsam heiß geworden, nicht? Und dann auf einmal haben die Ohren, wenn das nächste heute kommt. Ich fahre hier weiter. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen Werken in seine Ruhe eingegangen ist. Also wie lange hat der Begriff Werke Lebensfrist von Gott? Für eine kurze Zeit, für die Zeiten der Zeitalter. Vorher gab es keine Werke und wenn die Vollendung der Zeitalter der Äonen gekommen sein wird, dann gibt es keine Werke mehr. Dann ist alles Leben und Herrlichkeit, eine Gottesfamilie, in Wonne und einem Wachstum Gottes ohne Ende, dann geht es erst los. Ja. Ich sage jeweils, wenn mir einer sagt, ja du, wenn es denn so weit ist und wir sollen immer Halleluja singen ohne Ende, wird es dann nicht langsam langweilig. Ne? Dann sage ich, pass auf, wenn es endlich so weit ist, dass die Vollendung der Zeitalter
gekommen ist. Dann sagt Gott, so liebe Kinder, jetzt sind wir endlich so weit, dass wir endlich anfangen können, nicht wahr? Fröhlich zu sein und uns zu freuen, die Garantie haben wir in dem Ausdruck, in dem Wort. Will sie Gottes Werte hören nie auf? Erstens, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Ich beginne jetzt, liebt der Glaube schon alles? Die Hoffnung liebt schon alles, nein, aber was steckt geschrieben? Die Liebe glaubt alles und hofft alles. Und was die Liebe hofft, wird das zustande. Was? So. Jetzt die Hauptsache. Ich habe lange Zeit gemeint, ich kann nur das hoffen, was ich nicht sehe, nicht? Das ist doch richtig, nicht? Das, was ich da besitze, kann ich nicht mehr hoffen, nicht? Weil es da ist. Hoffnung ist immer ein Warten auf zukünftige Verheißungen. Nur da kann man hoffen. Jetzt sagt aber Paulus, ich kann auch nur das glauben, was ich noch nicht in den Händen habe, was ich noch nicht sehe. Also, wenn ich nur glauben kann, was ich noch nicht sehe, und nur hoffen kann, was ich noch nicht habe und sehe. Und diese beiden Stücke hören nie auf. Was hat denn das für Konsequenzen? Das heißt, dass Gott hat in alle Unendlichkeit immer noch neue Verheißungen vor uns hingestellt, die noch nicht da sind. Ich kann ja nur glauben an etwas, was noch nicht da ist, aber verheißen ist. Und ich kann ja nur hoffen auf etwas, was noch zukünftig ist. Also haben wir die Garantie, dass die Liebe Gottes, die alles glaubt und alles hofft, in alle Unendlichkeit immer noch neue Herrlichkeiten und Verheißungen bereit hat, von der wir dann einmal noch keine Ahnung haben. Also wird's ganz sicher langweilig einmal. Ich wagte, dieses langweilig auszusprechen, weil ich schon erfahren habe, als ich davon so privat geredet habe, habe ich gesagt, ja, du hast eigentlich recht, habe ich auch schon gedacht. Ne? So. Nun hierher zurück. Ja. Grundlegung der Schöpfung. Jetzt wissen wir, von Grundlegung der Schöpfung an begann der Begriff Werke zur Geltung zu kommen. Werke. Die ganze Schöpfung ist ja das Werk der Hände Gottes, ist aber was nicht, ist keine Zeugung in das Leben Gottes unauflöslicher Natur. Das Werk seiner Hände ist äonisch, das heißt jetzt nicht ewig, sondern unter die Ordnungen von Zeitaltern gestellt. Da ist ja die Katastrophe global unter uns Gläubigen eingetreten, natürlich auch unter der Genehmigung Gottes, ich weiß nicht warum, dass dieser biblische Ausdruck, hebräisch Olam und Aion im Deutschen zu dem Begriff der Unendlichkeit geworden ist, ewig abgestempelt worden ist. Und bei uns hat eben der Begriff ewig was für einen Charakter? Ohne Anfang und ohne Ende. Das ist eine Katastrophe für die Gotteskinder. Wie heißt im Französischen? Eternité, genau das, die gleiche Katastrophe. Im Englischen? Bitte? Everlasting, das heißt immerwährend, ne? Und so weiter. Wir lassen uns sagen, dass das Wort Gottes schon in den Übersetzungen, wer genau hinsieht, so in den Übersetzungen schon, so dasteht, dass wer genau hinsieht, schon merken kann, ohne Hebräisch und Griechisch zu können, dass der Begriff ewig und Ewigkeit im biblischen Sinn nie Unendlichkeit bedeutet. Nie, ich weiß, was ich sage. Sondern immer Zeitbegriffe sind.
Wenn zum Beispiel Paulus dem Timotheus schreibt, vor ewigen Zeiten, griechisch, vor äonischen Zeiten. Wir sind doch sonst der Meinung, die beiden Begriffe Zeit und Ewigkeit seien Gegensätze, nicht? Das ist, die Sache ist zeitlich und ewig ist unendlich. Ja, und was lesen wir hier? Vor ewigen Zeiten, das denke ich ein bisschen nach, ich habe immer gemeint, ewig höre nie auf, jetzt sind das auf einmal nur Zeiten, nicht? Und dann noch die Mehrzahl. Wie viele Unendlichkeiten gibt's? Ohne Anfang und ohne Ende? Kann nur eine geben. Und dann noch vor, davor noch, vor ewigen Zeiten ist das und das passiert. Ne? So. Nicht nur das, da ist die Rede in Matthäus 24, Vers 3, 28, Vers 20, vom Abschluss der gegenwärtigen Ewigkeit. Vom gegenwärtigen Äon steht im Griechen. Jetzt bitte, wer will hier Ewigkeit übersetzen? Ist ja unmöglich. Beim Abschluss der Zeitalter, und zwar wenn alle Zeitalter, die hier geordnet sind, von Gott ihren gemeinsamen Abschluss finden. Telos heißt Ziel und Syntheleia heißt, wo alle Endergebnisse aller Zeitalter, die Gott nacheinander, jedes Zeitalter, jede Ewigkeit, müssten wir sagen, hätten Anfang und ein Ende. Und es gibt hier eine ganze Reihe. Und alle zusammen haben einen gemeinsamen Anfang und alle zusammen haben ein gemeinsames Ende. So. Das ist die biblische Wahrheit. So. Ob es sich auf Gott bezieht oder auf die Gerichte Gottes bezieht. Wenn wir lesen, der äonische Gott, dann meinen wir hier, was lesen zu müssen? Dass Gott unendlich sei. Er hat er nicht nötig. Der äonische Gott heißt der Gott, der durch Jesum Christum die Äonen gemacht hat. Er ist nach wieder einem Wort an Timotheus, ist 1. Timotheus 1, Vers 17, ist Jesus Christus der König der Äonen. Dann müssen, würden wir lesen mal gut, der König der Ewigkeiten. Ich will wieder mehr sagen. Denn Gott hat durch ihn die Zeitalter, jetzt müssten wir wieder lesen, die Ewigkeiten gemacht, die einen Anfang und ein Ende haben. Und so ist es im Grundtext unseres Gotteswortes eindeutig klar, dass es sich hier im gesamten Heilsplan Gottes, so wie wir Architekten irgendein Bauwerk erstellen, zuerst wird geplant, die Pläne erstellt. Wenn die genehmigt sind, dann wird von uns das Bauprogramm erstellt. Praktisch heißt das, wird der Zeitplan erstellt. Wann ist Baubeginn? Erster Spatenstich, das ist buchstäblich. Wann kommt der Erdarbeiter? Wann kommt der Maurer? Wann kommt der Zimmermann? Wann kommt der? Wann muss der Erdarbeiter mit dem Ausheben der Baugrube fertig sein? Wann muss der Maurer den Rohbau vollendet haben? Wann muss der Zimmermann fertig sein? Da haben wir unser Bauprogramm der Zeit nach. So. Jetzt wenn einer sagt, das ist der mulische Zeitplan, heißt das dann etwa, dass ich nur so lange lebe, wie mein Zeitplan für den Bau dauert. Das bedeutet, wenn hier der äonische Gott mit den Zeiten der seine Lebensdauer auf die Zeiten der Äonen reduziert wird. Macht nicht, wenn wir nicht alles verstanden haben. Es genügt, liebe Geschwister, wenn wir wissen dürfen, hier handelt es sich nicht um Unendlichkeiten vor Gott und in der Schöpfung, sondern von Gott einen Zeitplan mit einem Anfang und einem Ende, einem Abschluss. Mit einer Grundlegung und einer Vollendung, so haben wir gelesen, begonnen in Hebräer 9. Von Grundlegung der Welt an soll bei der Vollendung aller Zeitalter, aller Äonen, die Sünde abgeschafft sein, ausgeschieden sein. Aber
Wo haben wir denn die Begriffe wirklich von Unendlichkeit in der Bibel? Wunderbar. Erst wo Gott bereit ist, sein eigenes Gottesleben Geschöpfen zu vermitteln, durch Zeugung und Geburt aus Gott. Der muss von Neuem geboren werden, lesen wir. Jesus, Nikodemus. Das griechische Wort ist gleichzeitig, der muss von Neuem gezeugt und geboren werden. Hebräisch und Griechisch kennen nicht zweierlei Ausdrücke für Zeugen einerseits und geboren werden andererseits. Ist ja ganz klar. Wo Gott zeugt, geschieht was? Eine Übermittlung nicht nur für Leben, das hatten Adam und Eva, für die Zeiten der Zeitalter, das ist äonisches Leben. Hatten Adam und Eva ein Leben, das sie befähigt, nicht sündigen zu können? Hatten sie ein solches Leben? Nein. Aber sie hatten äonisches, ewiges Leben. Hätten sie sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten? Nein. Dann hätten sie für die Zeiten der Zeitalter leben können. Und am Ende der Zeitalter wäre es so weit gekommen, dass sie dann ins Gottesleben hätten überführt werden können. Was ist nun? Da lesen wir im Hebräerbrief, dass wir neu gezeugt sind in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Gezeugt aus Gott und geboren aus Gott nach dem inwendigen neuen Menschen. Und dieser inwendige neue Mensch, der vorerst nur samenmäßig in uns niedergelegt ist, enthält einen ganzen neuen Gottesmenschen, von dem geschrieben steht, der ist aus Gott gezeugt und geboren und deshalb kann der nicht sündigen. Merkt ihr den Unterschied? Adam und Eva, die hatten noch nicht das Leben, das in Gott und in Christo Jesu verborgen ist, sondern sie waren ja nur ein Werk seiner Schöpferhände, nicht gezeugt, nicht aus Gott geboren. So. Wir aber, die nun unter dieser Gnade Gottes stehen, uns geschenkt, uns ist Gnade gegeben, schon vor Grundlegung der Welt, hat Gott nach dem einen inneren neuen Menschen gezeugt, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens, das nicht sündigen kann, weil es aus Gott geboren ist. Lesen wir so. Das hat uns manchmal schon erschreckt. Ja. Ich kann ja noch sündigen, also bin ich nicht aus Gott geboren. Ja? Ich, alter Mensch, kann nur sündigen. Und der innere Neue, das Geschenk Gottes, kann nicht sündigen. Denn der ist nach Gott geschaffen da drin, in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und der wird tadellos bewahrt bis auf den Tag Jesu Christi. Ich kann ja nur was tadellos bewahren, was schon tadellos ist. Ne? Nun. Eine erste Schöpfung erlebte eine erste Katastrophe über die ganze erste Schöpfung. Die ganze erste Schöpfung betreffend, und zwar aus Wasser geschaffen, im Wasser untergegangen.
Wir haben zwar jetzt noch eine Konferenz anfangen, oder?
Ja.
Wir bald auf. Deine Dreiviertelstunde, die ist vorbei. Also was du jetzt hast, ist klar.
Also, endlich finde ich vor seinen Augen Gnade. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So, sind wir da. Jetzt kommt Petrus, erklärt das. Eine erste Schöpfung. Und jetzt wirft der Geist Gottes seinen Scheinwerfer, seines Lichtes, nur auf die Erde, die jetzt schon dieser Katastrophe verfallen ist, auch mit untergegangen ist. Und das lesen wir. Und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend, über der Finsternis Wassertiefe. Den Blick nur auf unsere Erde gerichtet. Warum? Weil jetzt das Novum in der Schöpfung Gottes kommt, in der zweiten Schöpfung, sehr bald, dass endlich das Geschöpf in sich tritt, das als einziges im Bilde Gottes geschaffen ist. Da hat Gott unsere Erde ausgewählt. Ein irdenes Geschöpf, Staub vom Erdboden genommen,
maximal minderwertigstes Material hat Gott für uns für gut gefunden. Sehr fein. Warum sehr fein?
Gab es vorher keine Geschöpfung?
Bitte?
Ob es vorher keine
Geschöpfung gab? Vorher gab es nur Geistwesen. Nur Geistwesen. Dann, wo warst du, als ich die Erde gründete? Alle Morgensterne, alle Söhne Gottes jubelten. Also Geistwesen waren vorher. Danke, fein. Wir dürfen Fragen stellen, macht nichts, wenn es auf der Länge geht. Darf jeder aufstehen und sagen, auf Wiedersehen, Bruder Mohl. Ja. Aber, also in deiner Viertelstunde möchte ich aufhören. So. Hier tritt nun die Erde in sich. Gott, was wir als Schöpfungsbericht bezeichnet bekommen, ist in Wirklichkeit ein Wiederherstellungsbericht. Und es werde Licht. Begann da die Sonne, der Mond und die Sterne zu leuchten?
Nein.
Ah, nein. Das war ein diffuses Licht, ohne Schattenwurf, ohne Lichtzentrale, überall Licht. Und zwar in einer atmenden Weise. Es war Abend und Morgen. Ne? Das heißt nicht Finsternis und nicht ganz hell, blendend. Das war die Voraussetzung für was? Dass alles andere erst werden und leben konnte. Ganz wunderbar. Und dann schied Gott die Wasser von den Wassern, das haben wir ja schon gelernt, was das bedeutet. Ne? Wie die Ohren, die Geister da oben sich vermischt haben mit den Menschen da unten, schied Gott die Wasser über der Feste, den Wasser unter der Feste. Und dann rief Gott von der Erde das Grün hervor, und kaum war das da, vierter Tag, Sonne, Mond und Sterne, was begann erst jetzt? Die Möglichkeit des Ablaufes der Zeiten, denn der Gang der Gestirne im Weltall bildet den Originalchronometer, auch für unsere besten Schweizer Chronometer. Vorher gab es noch keine Tage von 24 Stunden und Jahre von 12 Monaten. Es gab weder Monate noch Jahre noch Stunden noch das etwas. Vorher. Erst als Gott diesen Chronometer fertig erstellt hat und laufen ließ. So. Und dieser Chronometer beherrscht alle Vorgänge auf der Erde. Ich darf die Dinge jetzt nur kurz nennen. Dann schafft Gott die Lebewesen der Höhe, die Vögel und die der Tiefe in den Meeren, die Fische. Und endlich am sechsten Tag schafft Gott das Vieh, das Gehirn und die wilden Tiere. Am Anfang des sechsten Tages. Als die Erde bringe hervor lebendige Seelen. Und am gleichen sechsten Tag, wo Gott das Vieh, die wilden Tiere und das Gehirn geschaffen hat, geruht er auch noch was zu schaffen.
Mensch.
In uns. Ich habe gesagt, also lieber Herr, ich hätte lieber gesehen, du hättest einen extra Tag für uns, Krone der Schöpfung, vorgesehen. Nicht? Hättest du dich nicht auch gefreut? Nicht unbedingt. Ja.
Damals die wilden Tiere, auch schon wilde Tiere.
Sehr gut, die Frage. Sehr gut, die Frage. Die waren vor dem Fall noch keine wilden Tiere. In dem Reisenden, im Sinn von Reisen und ja, überhaupt sowas gab es da tatsächlich nicht. Das alles, das Stechende, Reißende, das Gift, alles kam erst sofort im Anschluss an den Ungehorsam des Menschen. Wenn die Frage gestellt wird, darf ich sagen, Fragen. Wir sind jetzt in der Sonntagsstunde.
Ich meine, da waren das alles Pflanzenfresser.
Wie?
Da waren das alles Pflanzenfresser, wie es im tausendjährigen Reich wieder sein soll.
Pflanzenfresser waren es dann alle.
Also,
ja, oder du richtest das Fleisch vor dem
also, die Frage ist berechtigt. Ja? Also, mal grundsätzlich ja. Aber nicht Fresser. Adam und Eva haben es ganz wunderbar hochanständig gegessen. Also. Ja, danke.
Nicht wild waren. Ja, keine anderen.
Ja. Jetzt stelle ich eine Frage. Sonntagsschule. Wie viel Mal mussten Adam und Eva im Paradies vor dem Fall den Schweiß von der Stirne abwischen? So. Wie viel Mühe hatten sie mit Ausrauten von Dornen und Disteln in Paradies? Hört ihr etwas? Aber erst als Folge des Falles. Vorher war alles sehr gut. Und was heißt Dornen und Disteln? Ne? Zuerst Schweiß. Dadurch, dass Gott sich in seiner Gegenwart durch das Aufnehmen des Wortes der Lüge Satans in ihr Inneres trat erstens das Gift da hinein und Gott zog sich zurück, nicht, nach dem Fall. Adam und Eva waren jetzt auf sich gestellt. Das Kabel der Lebensbeziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf haben sie entzweigeschnitten. Auf sich gestellt begann was? Dass jetzt in ihrem Innern begannen sich Giftstoffe zu bilden. Da Gott in Gnaden verfügt, dass das ausgeschwitzt werden kann. Und unsere Exkremente waren auch noch nicht da im Paradies vor dem Fall. Da waren ganz andere biologische Dinge wunderbar da. Und was nun die Dornen und Disteln, das stechende, verwundene Zeug betrifft, bildet dann bei den Tieren die Reißzähne. Das geht eines nach aus dem anderen hervor. Auch das Gift, das der beim Menschen sich durch Auschwitzen darstellte, war dann im Gebiet der Botanik, dass auch Pflanzengift in sich zu produzieren begann. Aber wir dürfen das hier nicht weiter stehen bleiben. Aber ein feines Beispiel dafür, dass die Gesetze, wie sie heute laufen, nicht von Anfang der Schöpfung so waren, wie sie heute laufen. Sondern ganz anders, ganz positiv. Und jetzt negativ geladen.
Musst weitermachen. Von deiner Viertelstunde sind nur noch 2 Minuten übrig.
Ich habe ja Gnade gefunden vor deinen Augen.
Also haben sich die Gesetze aber doch geändert.
Bitte?
Also haben sich die Gesetze doch geändert. Wir haben gelernt, dass sich die Gesetze nicht geändert haben.
Ja, das sagen die Spötter. Die Spötter sagen, dass die Gesetze sich nicht geändert haben. Aber wir wissen, dass Gott sie über Nacht während einem Jahr geändert hat. Also.
Hatte der Adam vor dem Sündenfall Einblicke in die unsichtbare Welt, in die Geisterwelt?
Ja. Die Frage soll jetzt sie zu heute Abend stellen.
Das kommt ja gar nicht
mehr. Also, ja.
Das kommt nicht mal bis zum ersten Euro noch.
Nun sagt die Schrift, von diesem Neuanfang bis zu der Wasserkatastrophe, die global war, gemäß verglichen mit dem, müssen wir sagen, nur global, nur das ganze Erdenrund betreffen, dem sagt nun Petrus, das war schon ein zweites Zeitalter, ein zweiter Kosmos hier, ein zweiter Kosmos. Es gibt eine erste Himmel, eine erste Erde, eine erste Schöpfung. Und das hier ist eine zweite Schöpfung der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde, besteht aus 3 Zeitaltern und 3 Kosmos. So. Und hier ist erst die dritte Schöpfung, die neue Schöpfung. So. Da haben wir die große Symmetrie, das Kreuz von Golgatha ist hier in der Mitte. Wir haben die beiden ersten Kosmos-Welten und Zeitalter einer Wasserkatastrophe Gottes übergeben vor uns, währenddem die gegenwärtige Schöpfung das Zeitalter von Noah bis und mit Harmagedon, wir kennen das Kreuz hier in der Mitte, dieses gegenwärtige Zeitalter und dieser gegenwärtige Kosmos, so ist es nicht nur bisher, ist dem Feuer übergeben. Aber bevor der Äon des tausendjährigen Reiches beginnt, werden nicht die Himmel und die Erde im Feuerbrand aufgelöst, sondern da lesen wir, da erschüttert Gott die Himmel und die Erde nur um die Verwandlung der vorhandenen Dinge vorzunehmen. In die Zustände, dass die Himmel gereinigt sind von allen satanischen Heeren und dergleichen Dingen und dass unsere Erde verwandelt wird von unserem vergifteten Zustand von Erde, Wasser und Luft hier verwandelt wird durch ein Feuer, das die ganze Erdoberfläche reinigt, und ein Erdbeben, das alle Berge und also alle Inseln der Erde als großer Fluch Gottes umkrempelt und dann noch mit einem Feuerbrand vollständig, da lesen wir, ich sehe die Erde an, Tohu Wabohu hier. Wieder. Aber nicht durchs Wasser, sondern durch ein Feuergericht vor dem tausendjährigen Reich. Global. Und die Himmel. Damit neue Himmel und neue Erde, so werden nämlich die Zustände im tausendjährigen Reich schon genannt. Neue Himmel und neue Erde, warum? Es ist nur das Modell für was? Das vergängliche Modell von dem wirklichen, danach kommenden neuen Himmel und der neuen Erde. Blicken wir noch diese drei Stücke kurz näher an. Also hier die Wiederherstellung. Hier haben wir die Erschaffung des Menschen, hier das Paradies dargestellt. Dann hier der Fall Adams und gleich bald nachher die Flut in den Tagen Noahs. Die letzte Wasserkatastrophe. Und Gott hat ja dem Noah gesagt, eine solche Wasserkatastrophe kommt nicht mehr. Das Übrige geht durchs Feuer. Erst nach den 1000 Jahren kommt die Feuerkatastrophe, die jetzt global und universal in einer Gluthitze sogar die Elemente, die Atome auflöst. Denn Gott hat gesagt, siehe, ich mache wie viel neu?
Alles
neu und das Alte ist vergangen. Macht Gott dann ganze Arbeit, wirklich ganze Arbeit, dass man der früheren Dinge wie lange noch gedenken wird? Überhaupt nicht mehr gedenken wird. So macht Gott hier dann alles neu nach den 1000 Jahren. So haben wir vor uns ein erstes Zeitalter, zweites, drittes. Das gegenwärtige Zeitalter pflegen wir nur in der Regel vom Golgatha bis heute zu bezeichnen. Nein, die Schrift beginnt bei der Katastrophe des Noah. Das ist das Gegenwärtige, das ist der gegenwärtige böse Äon. Da wurde ja der Turmbau von Babel gebaut und alles das, was da geschah. Erstes Babel, zweites Babel, dritte Babel kommt hier. Das ist alles in diesem zweiten bösen Äon und die Mitte ist Golgatha. Wie wir sehen, sind wunderbare Gottesordnung, das tausendjährige Reich bei uns. Jetzt die ganze gegenwärtige Schöpfung wird aufgelöst im Riesenbrand, um neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, die dann wirklich unvergänglich sind. Und wenn das vorhanden ist, dann haben wir, und damit schließe ich die Ausführung ab, mit dem letzten Verheißungswort in unserer Bibel, in Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Zu wem? Und wer es hört, er dürfe kommen. Es heißt nicht, der komme, sondern der spreche, komm. Zu seinem Nachbarn oder Hintermann. Wen geht die Einladung an? Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Viertletzter Vers in unserer Bibel. Gibt es dann, wenn die neue Schöpfung eröffnet ist, noch Lebewesen, die dürsten? Warum? Weil sie im Feuerglut der Gerichte sind. Ja. Gibt es dann solche, die sitzen mittendrin, sie dürstet und möchten trinken? Gibt es solche? Nicht?
Ja,
wie war es dann mit dem reichen Mann? Sitzt er in der Feuerglut? Möchte er trinken? Aber? Er hat Durst. Möchte trinken, will trinken, und das wird ihm gesagt, unmöglich. Da wo du bist und wo der Lazarus ist, im Schoß Abrahams, da gibt es kein Hinüber und Herüber. So, und jetzt?
Eine Frage, wo passt da die Entwicklung rein?
Heute Abend. Heute Abend. Ja? Okay. Ja, dann wollen wir gleich schlüssig werden. Heute Abend machen wir bis Mitternacht, nicht? Ja? Ja. Dass einigermaßen etwas zustande kommt. Nein. Nein, hierher zurück. Hierher zurück. Das, was Jesus hier bezeugt, im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, hat er ausgesprochen, als er sich noch unter Gesetz gestellt hat. Und das ist richtig, unter Gesetz ist da keine Möglichkeit, herüber oder hinüber. Aber was steht nun geschrieben, seit Golgatha? Das dem Gesetz Unmögliche tat Gott auf Golgatha. So, jetzt ist was möglich. Jetzt ergeht die Einladung, ausgerechnet durch die beiden zartesten Einladungspersonen oder Möglichkeiten, die Gott zur Verfügung hat. Der Geist, das zarteste, wie soll ich sagen, Gottes. Und die Braut, ist das auch etwas Zartes? Das ist wunderbar. Das sind die Einladenden. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens für welchen Preis? Umsonst, aber bitte nicht nur das. Jetzt hört der reiche Mann endlich, komm. Was? Ich hab gemeint, sei hoffnungslos. Komm. Aber bitte, mein Lieber, jawohl, du darfst kommen, aber erst, wenn du deinem Hintermann was gesagt hast, du darfst auch kommen. Und der Hintermann darf erst kommen, wenn er was gemacht hat. Seinem Hintermann auch gesagt, er darf auch kommen. Das ist, wie sagt man dem? Kettenreaktion der Liebe Gottes. Ja. Und wann hört die auf? Was? Was hört die nie auf? Also die hört dann auf, wenn der letzte Dürstende gekommen ist. Also, damit dürfen wir schließen und sagen mal Halleluja. Unser und liebe Geschwister, dürfen wir noch in einer bestimmten Weise einen Überblick gewinnen, wie Bruder Heller sagte, in Bezug auf das hinterste Buch in unserer Bibel. Er hat gesagt, die Offenbarung Jesu Christi ist nicht das letzte Buch in der Bibel, sondern das hinterste. Das ist ein Unterschied. Begründung: Die letzten Gedanken Gottes stehen nicht im Buch der Offenbarung Jesu Christi, sondern in den Zeugnissen, die Gott dem letzten Apostel, dem Apostel Paulus, geoffenbart hat. Ihr werdet es vielleicht gerade während dem Anhören dieser Zusammenhänge merken können. Offenbarung Jesu Christi. Wir haben doch alle schon mindestens eine Ahnung, um was für ungeheure letzte Gerichte und Zornserweisungen es hier geht. Und da haben wir vielleicht alle schon gestaunt und es fast als Zumutung empfunden, wenn wir im ersten Kapitel, im dritten Vers lesen: Glückselig der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wie soll man da glückselig sein können, wenn man die Dinge liest? Fragen dürfen wir den Herrn alle Zeit. Herr, hilf. Ich habe da eine Parallelstelle notiert, Jesaja 30, Vers 18. Jesaja 30, Vers 18. Und darum wird Jehova verziehen
verziehen, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erwarb. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts, glückselig alle, die auf ihn harren. Und alle, die auf ihn harren, entgehen dem Gericht. Haben wir schon einen ersten Hinweis, wie man trotzdem allem glückselig sein kann. Glückselig, der da liest. Wir dürfen ja unter anderem schnell lernen, was es heißt oder wie es zugeht, wenn man die Bibel liest, wie man lesen soll. Dann verwandelt sich alles in Speise Gottes, in Brot Gottes. Wir haben in dieser Konferenz leider keine Gelegenheit gehabt, staunen zu lernen, wie aufgrund von Golgatha alle Flüche des Gesetzes und unheimlichen Gerichte des Gesetzes aufgrund von Golgatha, ohne dass Gott einen Buchstaben der Flüche und der Formulierung und der Gerichte ändern muss, sich in unseren Augen in Segen, Heil, Leben, Licht verwandeln. Das darf ich jetzt nur noch schnell aussprechen. So ist es. Und wenn wir die Bibel und das Gesetz noch nicht so lesen können, dann möchte der Herr Gnade schenken, dass das uns noch geschenkt wird. Erster Vers. Jetzt lesen wir. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen muss. Nicht bald. Schnell, wenn es läuft. Und durch seinen Engel sendend, hat er, Jesus, es seinem Knechte Johannes mitgeteilt, angezeigt. Noch einmal. Und durch seinen Engel senden, hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, warum kannst du nicht mehr persönlich hier mit deinem greisen, geliebten Jünger Johannes reden? Warum muss da ein Dolmetscher zwischen dich selbst, Herr, und deinen geliebten Johannes gestellt werden? Antwort: Weil die Dinge, um die es hier geht, nicht nach dem Herzen Gottes, nicht nach meinem Herzen und nicht nach dem Herzen des Heiligen Geistes sind. Biblisches Beispiel: Zwischenschaltung eines Dolmetschers, eines Überbringers, eines Boten. Josef ist der hohe Herr in Ägypten. Pharao hat geboten, ganz Ägypten soll am Munde Josefs hängen. Hebräisch sogar den Mund Josefs küssen. Es erscheint eine Gruppe von 10 Männern vor dem hohen Herrn. Er kennt die Burschen sofort, sie kennen ihn nicht. Wir wissen, wo wir stehen, nicht? In der Sonntagsschule jetzt. Kundschafter seid ihr! Nein, mein Herr, deine Knechte sind keine Kundschafter, wir sind redliche Leute. Oh weh. Am liebsten wäre er ihnen schon um den Hals gefallen, nach seinem Herzen. Aber solange das noch redliche Leute sind, muss ich leider noch harte Worte mit den Burschen sprechen. Stimmt's? Ah. Aber da hat Josef nicht mehr mit ihnen persönlich geredet, sondern mittels eines ägyptischen Dolmetschers. Und solange der Dolmetscher in Funktion war, haben die 10 Männer, seine Brüder, harte Worte gehört. Stimmt's? Erschreckliche Worte und Anordnungen. So. Und als der Augenblick gekommen war, wo ausgerechnet der unter seinen Brüdern, nicht, der gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den da unten verhungern lassen, nicht? Es kommen ja gerade die Händler, da haben wir noch einen Gewinn. Nicht? So. Judah. Nicht? Der wurde von Gott in der Zwischenzeit so geschüttelt, so gerüttelt, dass der jetzt fähig war, das Herz des hohen Herrn so zu bewegen, dass er nicht anders konnte, als sich ihnen offenbaren. So. Und dann heißt, er gibt raus. Dann fällt er ihnen um den Hals, da ist dann allerdings Benjamin auch schon dabei. So, ihr Schweizer, wisst ihr nicht, was Pünktlichkeit heißt? Ah, ja, natürlich schafft, nicht wie mir. Ne? Ja. Wenn ich zu spät kam, hat Bruder Schaaf gesagt, was ist mit euren Schweizer Chronometer, Bruder Mohl? Ne? Dann habe ich gesagt, ich richte mich nicht nach irdischen Dingen, sondern nach dem Originalchronometer Gottes. Es ist erst in 20 Minuten hoher Mittag am Himmel. Ja. Also, ne, haben wir es nicht schön, wir Gotteskinder. Ja. Hier weiter. Wir haben es verstanden. Und durch seinen Engel sendend, hat er seinem geliebten Johannes, warum gerade ihm? Denn Gott anvertraut, ich darf jetzt sagen, das Geheimnis dieser vorerst für uns unverständlichen, unbarmherzigen Gerichtsvollzüge nicht in die Hände irgendeines Tipps, sondern in die Hände eines Mannes, eines Menschen, der in der Liebe Gottes so gereift ist, dass er diese schwersten, unverständlichsten Dinge tragen kann, verstehen kann und trotzdem nicht irre wird am Herrn selber und seiner Treue und seiner Liebe. Noch etwas. Sein Engel lesen wir. Engel von wem? Der Engel Jesu Christi, nicht? Das ist der Engel des Herrn. Nicht Jesus ist der Engel des Herrn, sondern der Engel, Fürst Gabriel, den Gott, der Vater, seinem Sohn, jetzt spreche ich militärisch, als treuen Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Wissen wir, was das heißt? Ein Offizier, ein Adjutant, der guckt auf die Augen, auf die Hand seines Offiziers und merkt sofort, was dem fehlt, was er zu tun hat, was er zu melden hat und für Botengänge und so weiter. Noch nicht genug, das haben wir gelesen als Zeugnis des Wortes Gottes, und durch seinen Engel hat er das dem Johannes mitgeteilt, Offenbarung 22, Vers 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geist und der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Noch nicht genug, dritter Zeuge, Vers 16. Jetzt stellt sich Jesus selber vor, am Schluss dieser Offenbarungen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ist klar jetzt? Und dieser Engel, Jesus Christi, nicht Jesus Christus, ist immer der Herr, nicht? Herr Jesus, kann ich nur sagen, im Heiligen Geist. Jesus ist der Herr und der Vater ist der Gott, der Götter. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, überall, wo wir lesen vom Engel des Herrn, ja nicht den Herrn Jesus sehen. Was haben wir jetzt gelernt? Überall, wo ein Engel erscheint, heißt für uns, Entschuldigung, rotes Licht. Achtung. Hier handelt es sich um Dinge, Verfügungen, die nicht aus dem Herzen Gottes kommen. Die Gott auf Anträge von heiligen Engeln oder von irgendeiner Seite geprüft und zum Beschluss zur Durchführung genehmigt hat. Haben wir das gelernt in diesen Tagen? Wir möchten in diesen Minuten, die uns zur Verfügung stehen, in diesem Buch der Offenbarung verstehen lernen, den Durchblick bis ins Herz Gottes zu bewahren und dann die Dinge zu verstehen und tragen zu können, dass wir diesen dritten Vers wirklich hundertprozentig bejahen können. Glückselig, wer da liest. Glückselig, wer da richtig liest. Es kommt etwas Eigenartiges. Den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Wem klingt irgendetwas im geistlichen Ohr des Herzens? Versammlungen, die in Asien sind.
Da habe ich alle verlassen, die in Asien sind. Ah.
Paulus schreibt wehmütigen Herzens in seinem letzten Brief an Timotheus. Du weißt dieses, dass alle Gläubigen, die in Asien sind, sich von mir, Paulus, abgewandt haben. Das heißt nicht etwa, dass sie sich vom Evangelium überhaupt abgewandt haben, sondern sie sind Feinde des Kreuzes geworden, so wie Paulus das verkündet. Für mich ist der ganze Kosmos gekreuzigt und ich bin dem Kosmos, dem Weltall gekreuzigt. Ich habe alles, was mir bis jetzt Gewinn war, dass ich ein Hebräer von Hebräer, ein Israelite, am achten Tage beschnitten, alle Vorzüge Israels habe ich, um Christus zu gewinnen, was geachtet? Für Verlust? Für Kot. Verstehen wir, ist das für jüdische, israelitische, dem Gesetz ergebene Ohren überhaupt tragbar? Unmöglich. Verstehen wir? Ist das eine ernste Sache? Bitte. Das Evangelium der Gnade, das Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat, ohne Werke, ohne Gesetz, vollkommen, nur Gnade, von dem haben sie sich abgewandt. Er kommt zum letzten Mal nach Jerusalem, wusste schon, was ihn da erwartet, durch den Geist. Er erscheint in Jerusalem, beim Tempel, einer der Brüder, der Apostel sicher, sagt ihm, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wie der Mose und das Gesetz redest und schreibst. Paul, kann doch nicht sein. Bringe den Beweis, indem du dich jetzt an eine Vorschrift des Gesetzes hältst und dich vor allem so darstellst. Denn du siehst ja, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Haben wir es jetzt. So. Wie es dann ausging, wissen wir ja dann. Also, eigenartig habe ich gesagt, den Versammlungen sieben, die in Asien sind. Aber das ist nicht das heutige Asien, sondern damals war das nur die kleine römische Provinz Asia, ganz im Südwesten vom heutigen Kleinasien. Bitte, wo lagen dann Ephesus und Smyrna und Thyatira und die sieben Gemeinden? Ganz nahe beieinander doch, gegenüber von Griechenland. Kleines Modell für das heutige Asien, nur nebenbei gesagt. Eines Tages lesen wir, Paulus wollte das Evangelium in Asien verkündigen. Und dann wäre es ihm der Geist Gottes, das Evangelium in Asien zu verkünden. Warum? Der Geist wusste schon, was einmal kommen wird. Dann hat er es aber doch in Ephesus verkündigen dürfen. Seine Botschaft. hier ist die erste Gemeinde, die hier angesprochen wird von den sieben Ephesern. Schon wieder eigenartig. Warum steht in den Grundtexten, wo wir heute lesen, Brief an die Epheser, das Wort Ephesus gar nicht da? Es heißt einfach, den Heiligen und Treuen, die da sind, nicht die in Ephesus sind. Weil zu dieser Gemeinde gesagt wird, hier, bitte, erstens Anrede an fünf dieser sieben Gemeinden, ich kenne deine Werke. Stimmt's? Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade? Die Sprache des Gesetzes? Wer sich unter Gesetz stellt und gar noch eifer für das Gesetz ist, trotzdem die Erlösung, der Loskauf vom Gesetz auf Golgatha geschehen ist, der stellt sich um der Gerechtigkeit Gottes gegenüber den Engeln, die das Gesetz angeordnet haben, willen, weiter unter die Gerichtsbarkeit dieser heiligen Engel. Ernste Sache. Deshalb heißt es nicht, dem Vorsteher der Gemeinde oder dem den Ältesten oder dem Episkopos der Gemeinde schreibe, sondern wem? Dem Engel der Gemeinde. Und das, der irdische Vorsteher ist natürlich nur der Schatten dieses Engels. Soweit Gesetz gehandhabt wird, steht es unter Kontrolle und der Botmäßigkeit der Engel, die das Gesetz angeordnet haben. Also keine, das ist keine Kleinigkeit, ob ich noch ein bisschen Gesetz halte oder nicht, wenn ich gläubig bin an den Herrn Jesus. Da gilt ganz klar, entweder oder, aber Gott hat ja Verständnis für die Söhne Israels. Jetzt freuen sie sich, dass sie aufgrund von Golgatha Gnade Gottes empfangen haben. Meinen aber jetzt, ja, in Unkenntnis, meinen sie nicht ganz.
Bitte? Sie meinen aber die Langs nicht ganz. Sie müssen noch ein bisschen zumachen.
Vielleicht die Langs nicht ganz? Nein, ich möchte noch gnädiger sein und sagen, jetzt überlegen Sie, jetzt, da wir unter der Gnade Gott Gnade empfangen haben, aber jetzt können wir das Gesetz halten, nicht? Aber jetzt nicht viel los, nicht? Also, die Sprache, die hier geführt wird, oder nehmen wir die letzte Gemeinde, dann werde ich dich ausspeien aus deinem Munde, aus meinem Munde. Ist das die Sprache der Gnade? Auch nicht. Ist das die Sprache der Gnade? Nur wenn du dich so verhältst, dann verhalte ich mich so, dass es dir gut geht. Und wenn du dich nicht so verhältst, dann geht es dir nicht gut. Alles nicht die Sprache der Gnade allein. Bitte schön. Aber ich sage, weil Gott ja besser weiß als die Söhne Israels selber, dass er sie unter dieses Gesetz hat stellen lassen, so als Zuchtbote auf Christus hin, grüße miteinander. Weil er das ja besser weiß als wir alle und Israel, hat er nicht nur Verständnis, sondern anerkennt das mal eine Zeit lang. Gut, wir wollen mal sehen, wohin es führt. Jetzt waren Zehntausende von Juden gläubig an den Herrn Jesus. Wie kann Gott sich dann trotzdem entschließen, im Jahre 70 Jerusalem vollständig zu zerstören, samt dem Tempel, und alle Juden zu zerstreuen unter alle Nationen? Haben wir das auch schon überlegt? Bei Sodom und Gomorra hätten 10 Gerechte genügt und das Unglück wäre nicht geschehen. Und das sind Tausende, Zehntausende von Gerechten in Christo Jesu. Eiferer für das Gesetz. Tausendjähriges Reich, das Gesetz geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Wie ist der Erfolg nach 1000 Jahren? Katastrophe, wie die Welt noch nie gesehen hat. Dann hat Gott endgültig den Beweis gebracht, wohin es führt, solange Gesetz auch nur noch ein wenig oder unter günstigsten Vorbedingungen Gott nochmal einen Versuch. Ne? Ja. Wie geschrieben steht, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Und Jesus sagt den Gesetzeslehrern, jetzt geht mal nach Hause und überlegt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. So. Merken wir, das Gesetz kommt nicht aus dem Herzen Gottes, sondern wie wir lesen, auf Anträge von Engeln hin, hat Gott das geprüft, für gut gefunden, für eine Zeit lang das zur Durchführung zu bringen. Und hier haben wir einen Übergang, halb Gnade, halb Gesetz. So, weiter. Dass die Gnade besteht nun hier darin, dass Gott in Christus sich noch so wunderbar dieser einzelnen Gemeinden annimmt, ne? Und sich mit ihnen unterhält, aber, genau, als mit der Strenge bis und mit Unbarmherzigkeit des Gesetzes. So. Kapitel 4, der Thron. Der darauf sitzt, gleicht einem Jaspisstein und einem Sardis. Das sind zwei Edelsteine. Die sind auf dem Brustschild des hohen Priesters. Auch, das sind ja 12 doch, 2 davon. Ich darf hier nur schnell sagen, Sardis, der Edelstein Sardis heißt im Hebräischen ganz einfach Adam. Adam. Stellt also die ganze Menschheit da auf dem Brustschild der Liebe des hohen Priesters. Der Jaspis Christus, den zweiten Menschen darstellt. Und jetzt sehen wir Jesus Christus erhöht auf dem Thron der Herrlichkeit Gottes als was? Gottes Sohn ist er schon immer gewesen, aber was als? Der Mensch Christus Jesus ist jetzt erhöht. Weil er sich hat gefallen lassen, Menschengestalt in Niedrigkeit sogar anzunehmen. Sagt Gott, von jetzt ab, was haben wir gehört? Bist du der Rechtsanwalt meiner geliebten Menschheit mir gegenüber? Großartig. Und was finden wir rings um diesen Thron? Einen Regenbogen. Sonntagsschule, was bedeutet der? Das Zeichen des Friedensbundes, den Gott gemacht hat mit allem Fleisch. Und die Gesinnung des Fleisches ist ja Feindschaft wider Gott. Kann sich Gott erlauben, ohne zu fragen, mit all seinen Feinden einen Friedensbund zu schließen? Kann er sich das erlauben? Noch einmal, wen hat er zuerst gefragt, ob er ihn erschaffen dürfe? Niemand. Wen hat er gefragt, wenn er ihn geschaffen hat, ob er ihn der Vergänglichkeit unterwerfen dürfe? Auch niemand. Darf er dann mit allen einen Friedensbund schließen, ohne jemand vorher zu fragen? Sind die beiden ersten Dinge zustande gekommen? Wie viel mehr wird das letzte zustande kommen? Ganz klar. Das ist die Thronesherrlichkeit. Dann in Kapitel 5, Eröffnung des Buches versiegelt mit 7 Siegeln. Geschöpflicherweise ist dieses Buch so strahlend hochheilig in der Hand Gottes, dass kein Geschöpf das Buch auch nur anschauen kann. Merken wir den Unterschied zwischen der Herrlichkeit Gottes selber und aller geschöpflichen Herrlichkeit. Nur einer ist fähig und würdig, dieses Buch in die Hand zu nehmen? Wer? Ah, sehr gut. Nicht der Herr Jesus. Natürlich ist er. Aber in welcher Form? Als das Lamm. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht Grund zur Freude, zur Glückseligkeit? Dass das jetzt nicht einem unbarmherzigen Richter übergeben wird, das Buch mit den 7 Siegeln, sondern in der Hand des Lammes. Kapitel 6, es werden die Siegel geöffnet, Da brauchen wir uns nicht lang aufzuhalten, haben wir schon gehört. Ein weißes Pferd, was das bedeutet. Dann ein Weltfriedensreich. Dann ein rotes Pferd. Dann plötzlich wird der Friede im ganzen Erden nun weggenommen. Da ist schon der Antichrist, das Rot in sich. Und dann ein schwarzes Pferd. Das ist die Folgen der Kriege, Seuchen, Hungersnot und dergleichen mehr. Und das letzte Pferd, den Tod, der Tod selber. Erscheint noch. Die übrigen sieben, jetzt kommt das Wunderbare, das letzte siebte Siegel wird geöffnet. Kapitel 8, Vers 1. Was passiert jetzt? Was hat Gott jetzt angeordnet? Anlässlich der Eröffnung des letzten siebten Siegels, Achtung, aus welchem heraus die sieben Posaunengerichte kommen, aus dem siebten Siegel. Die stecken da drin, im siebten Siegel. Was macht Gott jetzt? Bevor die Posaunengerichte durchgeführt werden, entstand ein Schweigen in den Himmel, bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Merken wir, siebtes Siegel, und im siebten Siegel drin, was geöffnet wird, kommen die sieben Posaunen heraus. Und bei der siebten Posaune, ich fahre gleich weiter, kommen die sieben Zornschalen heraus. Was haben wir vor uns? Ich vergleiche das mit zwei bekannten Begebenheiten. Wir kennen heute die Weltraumraketen mit ihren zwei, drei Stufen, nicht? Da sind in den Stufen drin komprimiert schon alle Kräfte, die sich dann entfalten, wenn der Zeitpunkt der Zündung gekommen ist. Und dann wirkt sich die Sache aus. In einem nächsten Moment wird die zweite Stufe gezündet, nicht? Und dann geht es dort weiter, nicht? Und so sind hier in dem siebten Siegel sind schon die sieben Posaunen komprimiert drin. Die werden gezündet, jetzt kommen die zur Durchführung und bei der, siebten Posaune sind die sieben Zornschalen schon drin, nicht? Die letzte Zündung, die letzte Stufe. Das ist der bessere Vergleich mit diesen Dingen. Der andere Vergleich ist, wie in einer Knospe schon die ganze Blume drin ist oder die ganze Blüte, nicht? Und sich dann zu entfalten beginnt, die Kelch und dann die ganze Blume, das Ganze da ist. So haben wir in dem Vorgang der Gerichtsfolgen in diesem Buch der schrecklichsten Gerichte eine wunderbare Gottesordnung. Wenn zum Beispiel schon beim sechsten Siegel, wo also die Posaunengerichte noch gar nicht da sind, und die Zornschalengerichte sowieso nicht. Schon lesen, dass im sechsten Siegel schon das große Erdbeben und alles, was bei der letzten Zornschale dann durchgeführt wird, genannt wird. Dann können wir sagen, ja, wenn da schon alles kaputt ist beim sechsten Siegel, was sollen dann doch die Posaunen und die Zornschalen? Ne? Das ist die, da wird im sechsten Siegel schon alles gesehen, genannt, vorhanden, was dann bei den Posaunen und bei den Zornschalen erst zur Durchführung kommt. Es ist für uns wichtig, dass wir das sehen und verstehen. Dass wir nicht irre werden beim Lesen
dieser. Mach das nochmal. Ich glaube nicht, dass es ganz klar geworden ist. Das sechste Siegel, wo ja alles kaputt geht,
ja.
Sagt man, da kann doch nichts mehr nachkommen.
Ja.
Das ist nur die Zusammenschau alles dessen, was hinterher kommt, mit den Posaunen und den Schalen.
Ja. Also im sechsten Siegel ist alles schon drin. Da sind die Posaunen schon drin und die Schalen schon drin, nicht? Aber noch nicht gezündet, nicht? So. Das heißt, dass das alles schon da, drin im Siegel. Siegel heißt ja unter Verschluss, nicht? Und unter dem Verschluss ist alles bis zur letzten Zornschale schon drin. Nicht? Also eine wunderbare organische, biologische Ordnung ist da, nicht? Das ist für uns auch ein Trost, dass da nicht einfach drauf losgedonnert wird, eines nach dem anderen, unbarmherzig, sondern ganz genau gezielt, Nicht? Was machen denn unsere Raumfahrttechniker, Spezialisten, wenn so eine Rakete losgelassen wird? Countdown, nicht? Da wird zu zählen begonnen, nicht? 70, 69, 68, 3, 2, 1, boom! So. Und unser Gott, ganz genau. Auch bei den Gerichten hier ist alles gezählt, stimmt's, sind sieben. Gewogen, gemessen, genannt. Wir werden noch staunen.
Ja, ich teile mich ein.
Gut, danke.
Wir lesen noch weiter, Kapitel 8, 1. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Ich darf nur sagen, Altäre stellen die Liebe Gottes dar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen. Bitte. Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist, also im Himmel. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. So. Was heißt das? Gott gebietet, bevor die sieben Posaunengerichte zur Durchführung kommen, im Himmel, ein totales Schweigen. Meine Herren, ich will gar nicht hören. Nur eines. Ja? Zu den Engeln, die bereitstehen, die Gerichte durchzuführen. Wer führt denn die Gerichte durch hier? Engel. Bitte. Haben wir gehört? Engel. Das sind Gerichtsvollzieher hier. Vollkommene Stille. Warum? Ich will absolut nicht gestört sein. Ich will nur noch eines hören jetzt. Erinnert werden an alle Gebete aller Heiligen aller Zeiten. Denn jetzt, da die schwersten Stunden der Gerichte gekommen sind, kann ich die Gebete einer Oma für einen verlorenen Enkel so erhören, wie ich ihr Gebet erst jetzt maximal erhören kann. Also, warum das Schweigen? Dass Gott nicht einen Stoßseufzer einer Oma um einen Enkel, der für Gott verloren gegangen ist, vergessen kann, zu erhören. Ist das etwas? Kann man da glückselig sein? Halleluja. Dann war Kapitel 8, Schweigen. Kapitel 10, Vers 7, haben wir schon beachtet. Siebte Posaune ertönt. Kleine Nebenbemerkung, und beim Schall der siebten Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Nur schnell. Siebte Posaune, Schall, Mitte der letzten sieben Jahre. Da sind wir oben vor dem Richterstuhl Christi, während dem unten die Posaunengerichte laufen. Und dann ist Wiederbilden schon gut. Danke. Wir bilden das Geheimnis Gottes. Die Gemeinde des Leibes, ein Geheimnis Gottes, von Grundlegung der Welt an vor Engel und Menschen verborgen. Wo steht das? Matthäus 13 in den sieben Gleichnissen. Ich will aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen wurde von Gott. Ein Geheimnis gehüllt und erst dem Apostel Paulus, mir, dem Geringsten der Apostel, hat Gott diese Dinge geoffenbart. Für euch, die Nationen. Geheimnis Gottes vollendet. Und deshalb, weil dann der Gesamtchristus Haupt samt Gliedern vollendet ist, ist die Kraft da und die Rechtslage, den Satan aus allen Bereichen des Weltalls zu verbannen auf die Erde. Zu werfen. Dann kommt Kapitel 11, Vers 15.
Da sind ja, da steht der Tempel in Jerusalem und die beiden Zeugen, von denen wir gehört haben. Und da lesen wir Vers 15, und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen: Das Reich des Kosmos unseres Herrn und seines Christus ist gekommen. Wie war für mich an dem Tage, zu der Stunde, als ich dieses Wort richtig lesen konnte, eine Antwort auf eine längst gehegte Frage des Herzens? Ich habe gesagt: Herr, die Gesinnung der Welt ist Feindschaft wider Gott, und wir sollen nicht nach weltlichen, kosmischen Dingen fragen und Listen gehen und so weiter. Habe ich gesagt: Ja, Herr, aber du hast doch diesen Kosmos geschaffen und du liebst ja, also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen Sohn hingab und so weiter. Was ist dann mit dem Kosmos? Ist sonst alles eben immer so negativ? Und jetzt lesen wir hier was. Proklamation: Jetzt kommt ein Kosmos, ein Weltall in Sicht, nicht mehr unter der Gewalt des Fürsten Gottes und Fürsten namens Satan, sondern Gottes und seines Messias. Die Welt, das Weltall, das heißt die neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde, wo nur der Sohn und der Vater da sind. Alles leiten, alles in der Hand haben. Das Reich des Kosmos unseres Herrn Gottes und seines Christus ist gekommen, ist jetzt im Anbruch und wird eingerichtet. In Kapitel 14 haben wir den wunderbaren Blick tun dürfen in die Tatsache, dass Gott in seiner Treue als Schöpfer eine gottlose Schöpfung oder Menschheit nicht einfach überraschen lässt, sondern im letzten Augenblick, bevor diese gewaltigen Gerichte der Zornschalen beginnen, noch durch einen Engel ausrufen lässt: Fürchtet Gott, gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und dann die letzten dreieinhalb Jahre, die Zornschalen, wo Satan auf die Erde geworfen ist und im Antichristen sich als Gott präsentiert. Da hat Gott als Schöpfer noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern jetzt sogar die ganze Engelwelt und die ganze Menschheit informiert: Die Stunde des Gerichts ist gekommen, hat seine Ansprüche gnädig noch herabgesetzt. Ich glaube an den Herrn Jesus, tue Buße oder das etwas, sondern nur was. Gebt wenigstens dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, allein die Ehre und betet sonst niemand an. Genügt schon. Ne? Ja. Ist unser Gott großartig. Genau den Situationen, der